Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Seit 1979 treffen sich die Vor- und NachdenkerInnen der deutschen Popkulturszene alle 10 Jahre zum Pop-Dekadentag oder auch zur Pop-Dekadentagung. Morgen ist es wieder soweit. In Hamburg treffen sie zusammen ehemalige Plattenproduzenten, Musikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Journalistinnen. Das Motto diesmal: Deutsche Popkultur? Fragezeichen, Bilanz und Perspektive. Die circa 30-köpfige Expertenrunde wird unter anderem die Frage erörtern: Ist es Zeit für die Musealisierung und ein digitales Archiv deutscher Popmusik? Und wie kann das funktionieren? Mit dabei ist Detlef Diedrichsen, Journalist und Musiker, seit 2006 Bereichsleiter für Musik, Tanz und Theater im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Und jetzt ist er hier. Schönen guten Tag.
Hallo.
Von der Hamburger Schule zur Weltmusik gibt es deutsche Essentials, die aus internationalem Blickwinkel einer Bestandssicherung bedürfen. So ist Ihr Beitrag überschrieben und ich stelle das gleich mal als Frage.
Ja, ich auch. Also den ersten Teil dieser Überschrift, den habe ich nicht verstanden, von der Hamburger Schule zur Weltmusik. Vielleicht bin ich damit gemeint, biografisch sozusagen, wobei eigentlich beides nicht stimmt. Ich war nicht in der Hamburger Schule oder an der Hamburger Schule beteiligt, sondern habe meine Musikkarriere im Prinzip davor begonnen und während der Hamburger Schulezeit eigentlich ausgesetzt. Und mit Weltmusik tue ich mich wahnsinnig schwer, also mit dem Begriff. Das wird natürlich gerne mit dem Haus der Kulturen der Welt assoziiert, aber ist für mich eigentlich so Sprache von 1995 oder so. Würde ich gerne darauf verzichten. Den zweiten Teil über die Essentials deutscher Musik mal nachzudenken, finde ich ganz amüsant, würde ich sagen. Und habe das also jetzt getan im Auftrag dieser Runde und festgestellt, dass heute, 2019, kann man darüber fast nicht mehr reden. Mhm. Also es ist ja sowieso so, solche Dinge sind ja etwas Fluides mehr denn je. Kultur ist globalisiert, Pop ist eigentlich eine globalisierte Sache. Wenn ich mir angucke, was in Deutschland an Musik gemacht wird und konsumiert wird, dann stoße ich auf Genres wie Hip-Hop, Heavy Metal und Indie-Rock. Und das sind alles Sachen, die gibt es buchstäblich in jedem Land der Welt und die klingen in jedem Land der Welt auch mehr oder weniger gleich. Wenn man davon absieht, dass einige Genres mit deutscher Sprache arbeiten, Hip-Hop vor allen Dingen, deutscher Indie-Rock gibt es auch auf Englisch, Popmusik aller Art gibt es auf Englisch, R&B in Deutschland gibt es auch gerne auf Englisch und so weiter und so weiter. Da kann man eigentlich, wenn man das sich so anhört, nicht sagen, oh ja, das ist klar, das klingt deutsch. Das konnte man vielleicht noch in den 70er Jahren. Da klang deutsche Rockmusik und auch gerne deutscher Jazz und ähnliche Sachen immer noch so ein bisschen, wie der Begriff von damals sagte, zickig.
Also hüftsteif würde ich immer sofort assoziieren, wenn es um Essentials deutscher Musik geht.
Ja.
Dann kann man aber sagen, da gab es auch einen Frank Farian, der mit Boney M. einige der flottesten Disco-Schlager überhaupt produziert hat und dann später auch noch andere Sachen.
Also genau.
Ich würde auch da sagen, schon fluide, wenn man so will.
Genau, ich würde sagen, also für dieses Essential deutscher Musik ist tatsächlich Disco die Wasserscheide. Also Disco hat da viel geändert. Giorgio Moroder, Frank Farian, diese Leute haben sozusagen die Funkiness in die deutsche Musik eingebaut. Und danach hat sich aus Disco entstand dann ja mehr oder weniger die elektronische Tanzmusik von heute, Techno etc. etc. Die beziehen sich ja alle auch auf Disco, Four to the Floor. Und heute ist auch das eigentlich kein Thema mehr.
In der Ankündigung zu dieser Dekadentagung heißt es, es sei Zeit für die Musealisierung und ein digitales Archiv deutscher Popmusik. Ja, wie sehen Sie das? Ich meine, Sie haben ja auch deutsche Popgeschichte geschrieben mit der Band Die Zimmermänner, die sich übrigens ja auch schon einer gewissen Hüftsteifigkeit widersetzte, aber mit Sicherheit nicht Hamburger Schule war, wie es auch in der Ankündigung heißt. Aber eben auch als Journalist haben Sie Geschichte geschrieben. Wie ist denn das? Erstmal, wollen Sie musealisiert und archiviert werden?
Ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, es stört mich nicht. Das ist genauso, wie es mich nicht stört, in Plattenläden zu stehen oder über Spotify erreichbar zu sein sozusagen. Das ist, soll mir alles recht sein. Umgekehrt betrachtet ist die Institution Museum natürlich im Moment ein wenig in der Krise. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie könnte so ein Museum, jetzt erstmal nicht ein digitales Archiv, das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber wie könnte ein Museum für Popmusik, für deutsche Popmusik aussehen, dann sehe ich da alle jede Menge Artefakte, dann sehe ich da eben Tonträger, womöglich, was weiß ich, Konzertplakate, Eintrittskarten, all diese Dinge. Und die sind Ja, heutzutage digital. Ich habe meine Eintrittskarten auf dem Smartphone, die Musik höre ich im Netz per Streaming oder wenn ich altmodisch bin, lade ich sie mir nur vielleicht runter, aber auch das kann ich nicht in ein Museum ausstellen. Mhm. Also bleibt da nicht mehr viel übrig. Man kann dann über die 70er Jahre ein schönes Museum mit schönen Objekten, ich meine auch die Musikzeitschrift gibt es nicht mehr, also es bleibt wirklich überhaupt kein Objekt mehr übrig, das man in einem Museum klassischer Art ausstellen könnte. So, ein digitales Archiv, wo Dinge zugänglich sind, wo also Musik zugänglich ist, wo womöglich Gespräche mit Künstlern zu Pop-Themen etc. etc., ein Gespräch wie dieses, noch in 100 Jahren abgerufen werden könnte, ist vielleicht sinnvoll, ist vielleicht interessant, würde mich persönlich vielleicht gelegentlich mal interessieren oder auch für meine Arbeit durchaus mal von Vorteil sein und insofern okay.
Ich finde immer so ein bisschen, dass das Flüchtige des Pop dem Archiv widerspricht und auch dem Museum widerspricht. Pop ist sehr flüchtig und plötzlich erleben wir dann ja auch, dass, gerade hatten wir 50 Jahre Woodstock, dass dann jemand vielleicht noch einen Eintrittskartenschnipsel hat, der plötzlich einen unfassbaren Wert entwickelt und eine Aura ausstrahlt und es ist eigentlich nichts anderes als ein Schnipsel Papier. Also das ist ja auch wieder so eine Überhöhung durch Pop irgendwie.
Ja, das ist aber bei anderen Dingen ja auch so. Wenn ich jetzt irgendwo einen Schnipsel eines Autographs von Johann Sebastian Bach finde, dann dreht die Welt ja auch durch. Oder eines, weiß ich nicht, Schriftstellers oder irgendwas in der Art, wenn irgendwo plötzlich noch ein Werk gefunden wird von irgendeinem verstorbenen Großautor oder einer Großautorin, dann ist ja die Aufregung groß, verständlicherweise. Also insofern, ich weiß auch nicht, ob Pop so flüchtig ist, denn tatsächlich erleben wir jetzt eben diese großen 50-Jahr-Feiern und 60-Jahr-Feiern. Woodstock, Abbey Road ist dann dran und all diese Dinge werden ja mit unglaublichem Brimborium natürlich aus Vermarktungsgründen begangen. Und insofern, da lugt ja eigentlich ein Museum schon um die Ecke, wo irgendwie der Originalanzug ausgestellt wird, in dem Ringo Starr über die berühmte Straßenkreuzung gegangen ist und solche Dinge.
Das sind dann aber eben die internationalen Geschehnisse und Acts. Und ich will noch mal kurz auf diesen Titel zurück. Der internationale Blickwinkel auf deutsche Essentials. Seien wir mal ehrlich, was wird denn da überhaupt gesehen? Haben Sie eine Ahnung?
Eine einzige Sache wird da eigentlich gesehen, das ist Krautrock. Und das wird natürlich romantisiert und überhöht und da gibt es halt so Spezialisten wie Julian Cope und John Savage oder Stuart Baker von Soul Jazz Records, die unglaublich zärtlich diese ja eigentlich sehr diverse Krautrock-Zeit, muss man sagen, denn eine Krautrock, ein Stil war das ja nicht. Es war eigentlich im Prinzip alles, was in jener Zeit in Deutschland produziert wurde. Und was war das am Ende? Das war so der Versuch, den Anschluss zu finden an die psychedelischen Experimente aus England und den USA. Und halt mit den Mitteln, die hier zur Verfügung standen und mit den Kenntnissen und auch der, wie soll ich sagen, Ungroovigkeit, der Hüftsteife, die hier so das Musikmachen auszeichnete. Und dann kamen halt so ein ganz paar Spezialelemente dazu, dass eben zwei Leute von Can aus der neuen Musik kamen und mit Stockhausen sozusagen vertraut waren oder seine Schüler waren. Und die haben natürlich andere Ideen in die Musik reingebracht als ja, eben als auch die Leute von führenden psychedelischen Bands in USA oder England. Und dann kam die Elektronik. Und da ist vielleicht auch in Deutschland der Umgang damit etwas, wie soll ich sagen, ein anderer gewesen. Also nicht so, dass man gleich irgendwie, wobei es natürlich auch eine Rolle spielte, so in Outer Space abdriften wollte, sondern dass man das eben auch so aus einer anderen Ecke, Aleatorik und so weiter gesehen hat und da ein paar andere Elemente aufgegriffen hat, die dann zu Kraftwerk und Cluster geführt haben, sodass man sagen kann, okay, da gab es eine Art von neuem Beat und eine andere, einen anderen Umgang mit Instrumenten bei, ja, aber man muss wirklich sagen, zwei, drei Bands. Ne? Und die anderen haben alle mit irre langen Gitarrensoli und Keyboard-Wahnsinn im Prinzip dasselbe gemacht, was Emerson, Lake & Palmer gemacht haben.
Detlef Diedrichsen, Journalist und Musiker, ist Teil der fünften Pop-Dekaden-Tagung, die morgen in Hamburg stattfindet. Und wer weiß, vielleicht wird dieses Gespräch wirklich in einem digitalen Archiv aufgehen, solange wie der Strom noch da ist, ist es dann abzuhören. Also ich kann nur sagen, morgen dann dieses Treffen der 30 Expertinnen und Experten in Hamburg, das wird sicherlich eine hochinteressante Debatte, die den ganzen Tag über stattfindet. Ich bedanke mich bei Detlef Diedrichsen. Vielen Dank.
Sehr gerne.